Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mit diesem Wochenspruch zum zweiten Sonntag nach Trinitatis begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor 4 Jahren sind unsere Predigttexte ja einmal neu geordnet worden und einige Texte sind auch neu hinzugekommen. Heute ist der Prophet Jona als Predigttext dran. Wir hören ihn dann direkt als Lesung des Predigttextes und das war für mich eine ganz spannende Entdeckung. Ich werde euch nachher berichten. Ich wünsche uns miteinander jetzt einen gesegneten Gottesdienst. uns beten. Gott, da fehlt noch was in meinem Leben. Fülle, Erfüllung, Freude, die nicht vergeht. Ich leide an der Enge, dem kleinen Horizont. Wenn das Grau alle Schönheit erstickt, ich leide daran, dass wir voneinander getrennt sind, einander verletzen. Gott, ich rufe dich an um dein Erbarmen. Her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du, Ewiger, lädst uns zu deinem Fest. Wir singen dein Lob. Alles in mir sehnt sich nach dir. Aufatmen können, frei werden von den Ansprüchen, die mich innerlich zerfressen. Meine Grenzen endlich annehmen und lernen, Ja zu sagen. Mühselig und beladen, wie ich bin, komme ich zu dir und bitte, erquicke mich, schenk mir frisches Leben, mach mich gegenwärtig, dass die innere Rennerei zur Ruhe kommt und ich lerne, einfach da zu sein, mit dir, für dich. Ich berge mich in deine Hand, du mein Gott. Hier bin ich. Amen.
Der Herr sei mit euch. Wir hören das Evangelium bei Lukas im 14. Kapitel. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zu der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
Der Herr sei mit euch. Wir hören die alttestamentliche Lesung bei Jona. Sie ist auch zugleich der Predigtext. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Erzählung vom Propheten Jona ist bei uns vor allem eine Kindergeschichte geworden. Der Prophet kriegt einen Auftrag, er will nicht. Er läuft weg, er fährt mit dem Schiff weg, das Schiff kommt in Seenot. Per Los wird rausgefunden, dass Jona die Ursache des Sturmes ist, und er wird über Bord geworfen. Der Walfisch kommt, verschluckt ihn. Jona betet im Bauch des Fisches und der spuckt ihn an Land. Dann beginnt unser Predigtext. Jona erhält zum zweiten Mal den Auftrag und diesmal geht er nach Ninive, hält eine kurze Bußpredigt und plötzlich bekehrt sich das Volk. Gott ist barmherzig, die Verurteilung wird abgesagt. Dann geht es weiter. Jona ärgert sich, dass Gott mit diesem Volk barmherzig ist. Er ist sauer auf Gott und möchte sterben. Dann sitzt er unter dem Rizinusbusch, freut sich über den Schatten und Gott lässt den Strauch eingehen. Und wieder ärgert sich Jona und will sterben. Und da stellt Gott die Frage: Dich jammert der Rizinusstrauch, den du nicht großgezogen hast. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, mit 120.000 Menschen. Und mit dieser Frage endet das Jona-Buch. Mir ist in den letzten Tagen, mir sind die Augen aufgegangen über diesem Buch. Das ist überhaupt keine niedliche Geschichte, ganz und gar nicht. Jona soll nach Ninive. Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer. Das sind die, die auf brutalste Weise das Nordreich Israel überfallen und zerstört haben. Ihre Kriegstechnik erinnert an die schlimmsten Bilder aus der Ukraine heute. Wie eine Dampfwalze sind sie übers Land hergefallen, hatten vielfältige Methoden, um Menschen zu quälen und zu töten. Das ist also kein niedlicher Auftrag, den der Prophet Jona da bekommt. Er, der Prophet aus dem Land, das überfallen und fast komplett vernichtet wurde, er soll alleine in die Hauptstadt der Täter gehen und Umkehr predigen. Das ist unrealistisch und völlig überfordernd. Diesen Auftrag kann Jona eigentlich gar nicht überleben. Was bitte hat sich Gott dabei gedacht? Seit den 90er Jahren etwa verstehen wir besser, was mit traumatisierten Menschen passiert. Vorher hatten wir einfach das Gefühl, diese Menschen sind irgendwie merkwürdig. Also wenn wir nur denken an die Rückkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, diese Männer, die irgendwie, ja, die waren nicht mehr so, wie man so Menschen kannte, die verhielten sich einfach merkwürdig. Und mittlerweile verstehen wir viel mehr, was in der Seele eines Menschen passiert. Wenn ein Mensch Dinge erleben muss, die weit über alles Erträgliche hinausgehen, dann schaltet sich das normale System, wenn ich das mal so nennen darf, das normale System eines Menschen schaltet sich ab. Er fühlt nicht mehr und er erinnert sich nicht mehr. Der Körper ist für diesen Augenblick wie tot. Und darum können traumatisierte Menschen hinterher auch nicht erzählen, was ihnen geschehen ist. Die Erinnerung ist wirklich gelöscht. Es ploppen nur immer wieder merkwürdige Einzelheiten auf. Ein Muster der Tapete oder ein Geruch oder ein Geräusch. Und diese verursachen dann Schlüsselreflexe. Und das ist das, was wir wahrnehmen, nicht? Es reicht ein Geräusch, es reicht ein Geruch, irgendein Detail, um Panik auszulösen. Und oft versteht der Betroffene überhaupt nicht, was mit ihm los ist, weil er sich ja nicht erinnert. Aus Gründen, die er selber gar nicht versteht, vermeidet er bestimmte Orte. Er spürt starke Fluchtimpulse, nur weg, und bleierne Müdigkeit. Und meistens verfällt er in Depression. Wenn wir jetzt dieses moderne Wissen über die Traumatisierung von Menschen wie eine Folie auf die Erzählung von Jona legen, dann gehen uns die Augen auf. Jona ist Kriegsopfer. Unerträgliches hat er gesehen, erlebt. Seine Seele ist zutiefst verletzt. Und jetzt schickt Gott ihn in die Hauptstadt der Täter. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein No-Go. Das geht nicht. Und darum flieht Jona. Entgegengesetzte Richtung, Jaffo, Schiff nach Tarsis. Also so weit weg wie nur irgend möglich. Völlige Erschöpfung, Tiefschlaf im Bauch des Schiffes, mitten im Sturm. Die Seeleute kämpfen um das Schiff und Jona liegt unten und scheint zu schlafen. Nein, tut er nicht. Er ist gelähmt, erstarrt vor Angst. Sein Körper stellt sich tot. Freezing nennt man das heute. Alles, ja, alles. Lieber tot sein, aber nicht nach Ninive. Und die Situation ist so überfordernd, dass Jona das lebensbedrohliche, unerträgliche Trauma von Neuem durchlebt. Im Sturm ins Meer geworfen werden, vom Wal verschluckt werden. Das ist das, was wir heute Retraumatisierung nennen. Wenn Menschen sich nicht davor schützen können, dass die Auslöser des Traumas erneut wirken. Und das Jona-Buch erzählt nun, dass Gott Jona wie ein Therapeut begleitet. Behutsam erhält Jona erneut den Auftrag. Das ist das, was in der Therapie Neukodierung des Ortes genannt wird. Also der Ort Ninive, der bei Jona nur Panik auslöst, wird ein Ort, an dem Jona einen Auftrag erhält. Ninive bekommt für Jona eine neue Bedeutung. 3 Tagesreisen ist Ninive groß, sagt die Bibel. 1 Tagesreise rennt Jona in die Stadt hinein, schreit seine Botschaft heraus. Noch 40 Tage, dann geht Ninive unter. Und ich stelle mir vor, dass er auf der Stelle Kehrtwendung macht und nix wie wegrennt. Und die Bibel erzählt nun, wie erstaunlicherweise das ganze Volk umkehrt, der König eine Bußzeit ausruft und Gott die Verurteilung von Ninive wieder kassiert. Gott ist barmherzig, Ninive ist gerettet. Bisher dachten wir immer, Jona würde sich darüber ärgern, dass Gott barmherzig ist. Aber vielleicht ist es gar nicht menschliche Trotzreaktion, sondern die pure Überforderung, eine Erschöpfungsdepression. Vielleicht war der Auftrag für Jona immer noch zu viel und hat retraumatisierend gewirkt. Deutlich jedenfalls ist, der Prophet kann sich nicht freuen, dass er seinen Auftrag erfüllt hat und absolut durchschlagenden Erfolg hatte. Was will ein Prophet mehr? Einmal rein, einmal predigen, raus und das ganze Volk kehrt um. Das ist doch 100% eines Propheten eigentlich. Aber Jona will sterben. Er kann sich nicht freuen. Dass Gott dem Volk, das so brutal Täter war, Jona und sein Volk gequält hat, dass Gott diesen Leuten Barmherzigkeit schenkt, das geht zu weit. Das beschädigt das Gottvertrauen, das Lebensvertrauen des Jona so tief, dass er nicht mehr weiterleben will. Und wie ein Therapeut schenkt Gott dann dem Jona den Rizinusstrauch, der Schatten spendet. Jona sitzt gern dort. Und dann lässt Gott den Strauch eingehen, um Jona deutlich zu machen, du trauerst um einen Busch, einen Rizinus. Wie sollte ich nicht trauern um ein ganzes Volk? Diese therapeutische Frage an Jona ist das letzte Wort im Jona-Buch. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, sondern sie bleibt offen mit dieser Frage. und wir? Zwei Spuren, wie diese Geschichte für uns vielleicht aktuell werden kann. Die erste Spur: Gott handelt heilvoll für die, die Israel gequält haben. Gott ist nicht nur unser Gott, sondern für alle zuständig. Er hat uns Deutsche lieb behalten, trotz allem, was wir anderen Völkern angetan haben. Er behält auch Russland lieb. Ja, er behält Putin und Kyrill und all die Soldaten lieb. Er behält auch die lieb, die sich weigern, Verantwortung gegen den Klimawandel zu übernehmen. Er behält die lieb, die auf der Autobahn weiter rasen und nicht bereit sind, auf den hohen Fleischkonsum zu verzichten. Er behält die lieb, die aus der Kirche austreten. Er behält die lieb, die dir deinen Alltag zur Hölle machen. Und das ist eine absolute Zumutung und kann die, die darüber zu Opfern werden, an den Rand bringen. Sie sind dann wie Jona. Als die Gequälten sollen sie noch die Botschaft Gottes zu den Tätern bringen. Immerhin, wenn Gott sie aus der Lähmung befreit, dann können sie zu unglaublichen Propheten werden, die eine ganz erstaunliche Umkehr bewirken. Und der zweite Gedanke: Du kannst diese Geschichte auch für dich ganz persönlich hören. In manchem von uns schlummert ein Trauma, eine überfordernde Wunde, die dein Bewusstsein partiell in den Tiefschlaf gelegt hat, weil sie unerträglich ist. Du spürst irgendwie, dass mit dir an dieser Stelle da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber weißt nicht, warum. Höre, dass Gott ganz behutsam wie ein Therapeut mit dir den Weg geht. Jona wird nicht verurteilt. Auch wenn er wegläuft, er wird nicht verurteilt. Gott holt ihn behutsam zurück und wiederholt einfach ein zweites Mal den Auftrag. Verurteile dich also selbst auch nicht, wenn du fliehst, wenn du Überforderung spürst, wenn das Leben für dich nur zum Wegrennen ist. Wisse, dass Gott dich in unendlicher Geduld zurück ins Leben führen will. Du bist nicht einfach das Opfer, das Pech gehabt hat. Gott will dir beistehen, dass du zurück ins Handeln findest, dass der Mut zurückkehren kann, ja, dass du einwilligen kannst in die große Liebe Gottes. Das bleibt die große offene Frage am Ende des Buches Jona. Und das bleibt sie auch für uns. Bei aller Verwundung werden wir dahin finden, in die unendliche Liebe unseres Gottes einzuwilligen? Gott zwingt niemanden, aber er hört nicht auf, um dich zu werben. Amen. Folgendes ist heute Morgen abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Tafel in Bad Sachsa. Wir haben vorhin festgestellt, dass das auf merkwürdige Weise zusammenkommt. In der zurückliegenden Woche war im Harzkurier ein Artikel, dass der Tafel in Bad Sachsa durch einen Verkehrsunfall, glaube ich, der Kühlwagen verlustig gegangen ist und sie eine erhebliche Finanzlücke haben und sie aber gerade jetzt einen sehr hohen Bedarf haben an Menschen, die zur Tafel kommen wollen, um Lebensmittel zu holen, um Unterstützung zu bekommen. Wir haben das vor dem Advent irgendwann mal festgelegt, dass die Kollekte heute für die Tafel sein soll. Das passt gut. Ich würde vorschlagen, dass wir auch heute wieder den eigenen Gemeindeteller einfach wegtun und alles für die Tafel in Bad Sachsa sammeln. Und danke herzlich für eure Gaben am Ausgang. Am Dienstag passiert hier einiges. Da müsst ihr mit dem Mittagsgebet mal gucken, wie ihr da umgehen wollt. Dienstag kommt die Firma Top Clean und reinigt endlich unser Stuhllager, also unsere Zusatzbestuhlung, damit wir dann auch wieder mal Gottesdienst draußen feiern können. Da ist bei dem Sandstrahlen an der Außenwand irgendwo etwas undicht gewesen und wir haben eine Riesensauerei in unserem Stuhllager. Das wird gereinigt und am Dienstag wird dieses Fenster wieder eingebaut. Also am nächsten Sonntag ist das neu und das in der Mitte weg. Dann haben wir die Pappe in der Mitte und da schon ein neues Fenster, allerdings noch mit der Schutzfolie außen davor, weil die Baumaßnahmen ja noch laufen. Am Mittwochabend haben wir um 19 Uhr Friedensgebet und 19.30 Uhr probt die Kantorei. Am Donnerstag haben wir keinen Konfirmandenunterricht, aber 19.30 Uhr trifft sich der Bibelkreis. Ich erinnere den Kirchenvorstand, dass wir am Freitagabend die Begegnung mit dem Kirchenvorstand Elrich haben, an der Sitzbank, die wir damals zusammen gestiftet haben, auf dem Fahrradweg zwischen Elrich und Walkenried. Am kommenden Samstag um 17 Uhr ist Gottesdienst in Neuhof und am Sonntag um 10.30 Uhr hier wieder im Kapitelsaal. Ich bin ab heute Mittag bis Donnerstag unterwegs. Ich darf Exerzitien begleiten im Kloster Drübeck. Die Vertretung hat Pfarrerin Kirstin Müller, wenn irgendwas Dringendes ist. Ansonsten bin ich aber auch per Mail oder so erreichbar. Einen herzlichen Dank an Dietrich Sieglinde für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Und ja. Bach Sommertraum, also mit viel Johann Sebastian Bach, Mendelssohn und anderen. Ja. David Scherger hatte mich kurz vor dem Gottesdienst angesprochen, dass es seinem Vater sehr schlecht geht und er jetzt hinreist und er hat um einen Segen gebeten. Den sollst du kriegen. Noch Bedarf? Gut. Dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, du kennst die Wunden, die das Leben uns geschlagen hat. Und du weißt, wie uns das einschränkt, klein und eng macht. Wie es uns daran hindert, der Liebe zu vertrauen. Wir bitten dich, heile uns. Begleite uns, dass wir mehr und mehr in deine Liebe hineinwachsen. Wir bitten dich für alle in dieser Welt, die Leid tragen. Für die Menschen in der Ukraine und in vielen anderen Kriegsgebieten. Für Menschen, die Hunger leiden, die verfolgt werden, auf der Flucht sind. Rühre die Herzen der Menschen an, dass deine Boten da sind, die ihnen beistehen. Und wir bitten auch für alle, die verantwortlich dafür sind, dass das geschieht, für die Täter. Auch ihnen gilt deine Liebe. Wir bitten dich für David und seinen Vater. Wir bitten dich für die Wege, die uns in dieser kommenden Woche erwarten, für Begegnungen, Konflikte, Sorgen und Nöte. Hilf uns, auf dich zu vertrauen, Gott. Wir strecken uns dir entgegen und beten als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.